Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von der BFI Bullion AG, ihrem Schweizer Partner für frisch produzierte physische Edelmetall. Direkt ab Raffinerie zu institutionellen Konditionen. www.bfibullion.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 13. März 2026. Dominik Feusi und Markus Somm, heute grosse Medienkonferenz in Bern im Bundeshaus. Aber zuerst schnell, den Journalismus gibt es nur, weil ihr abonniert oder weil ihr uns mit irgendwelchen Unterstützungsbeiträgen unterstützt. Abonnieren ist immer eine gute Idee. Andere, ihr könnt uns aber auch sonst Geld zustellen. Schaut am Schluss von den Shownotes, da könnt ihr uns auch etwas spendieren. Das machen sehr viele Leute. Das ist eine sehr gute Art, die Art von Journalismus zu unterstützen, wo umso nötiger ist, ihr werdet es hören, in den nächsten zwei Jahren, da kommt eine unglaubliche Propagandaflut auf euch zu. Erstens aus den Behörden, aus dem Bundesrat, aber auch von den sogenannten Mainstream-Medien. Die meisten werden das nicht so kritisch anschauen wie wir. Es geht um die sogenannten Rahmenverträge. Grosse Medienkonferenz, du bist dort gewesen, Dominik. Was sind die wichtigsten Erkenntnisse?
Ja, nichts Neues. Also es sind irgendwie jetzt 1080 Seiten, hat man mir gesagt, also nochmal 150 Seiten mehr als bei der Vernehmlassung, sind in der Botschaft, die der Bundesrat heute ans Parlament geschickt hat. Aufgeräumte Stimmung, fest einstudiert, Guy Parmelin anwesend, Beat Jans und natürlich Ignacio Cassis. Die Message ist relativ klar. Die Botschaft als Land ist, wir brauchen die Verträge, wir brauchen sie für unseren Wohlstand, wir brauchen die bilateralen alle drei. Also, wenn Sie jedes Mal einen Fünfliber bei dem Wort Bilaterale in die Kasse von der Vereinigung der Bundeshausjournalisten treten, wir könnten ein riesen Apero schmeissen. Bilaterale drei, wegen der geopolitischen Lage brauchen wir das. Die ist so unsicher und darum brauchen wir halt gesicherte Beziehungen. So probiert man, weiss, über alle die Verträge, über alle die insgesamt sieben neue oder alte revidierte Verträge so ein bisschen drüber zu wischen. Das kommt mir so ein bisschen vor, wie, weißt, irgendwie, du hast ganz auch eine differenzierte Sicht. Das will man nicht. Man will nicht auf Detail eingehen. Man will nicht über das Schiedsgericht reden, das nichts zu sagen hat. Man will nicht über die Rechtsübernahme reden, die wegen der Integrationsmethode unglaublich eng ist, weil alles wortwörtlich muss übernommen werden. Man will nicht darüber reden, dass es irgendwie im Stromabkommen mir wahnsinnig viel aus der Hand geht und so weiter. Man will am liebsten gar nicht viel reden. Und das ist schön an unserem Prozess. Die nächsten zweieinhalb Jahre werden wir Bürgerinnen und Bürger über das reden. Das Parlament wird darüber reden. Das ist sich der Bundesrat bewusst. Wir geben jetzt den Lead aus der Hand. Jetzt ist der Lead an anderen Orten. Das wird Propagandaschlacht geben. Ich hoffe einfach, dass viele Menschen in diesem Land genau anschauen, genau anhören, selber lesen. Ihr werdet zu einem richtigen Entschluss kommen. Da bin ich mir ziemlich sicher, nachdem ich sehr viel gelesen habe.
Gut, jetzt vielleicht zuerst noch auch einfach für unsere Zuhörer, wobei es ist keine Überraschung. Wir werden weiterhin Rahmenverträge sagen. Rahmenverträge ist die neutralste Bezeichnung für das Vertragswerk. Weil es geht wirklich darum, dass bei allen den einzelnen Verträgen, so wie beim Rahmenabkommen, ein institutionelles Element dabei ist, eben der Rahmen. Und das ist die dynamische Rechtsübernahme. Die dynamische Rechtsübernahme gilt für alle, die Dossiers gilt auch für alle bestehenden Verträge. Das ist ganz wichtig für die alten, also für 1 und 2. Und die dynamische Rechtsübernahme ist nichts anderes als das, wenn ihr würdet mit eurem Vermieter einen Vertrag machen, einen Mietvertrag, wo drin steht, dass der Vermieter einseitig, ohne mit euch zu reden, ohne mit euch irgendwie zu einem Konsens zu kommen, kann er einfach sagen, ich tue jetzt eure Küche ausreissen, okay? Ich tue jetzt Miete erhöhen, okay. Ihr müsst jetzt einen Untermieter aufnehmen, der kommt aus Afghanistan, okay. Ihr müsst euch das so vorstellen, das ist nicht ein Vertrag. Kein normaler Mensch tut im Privatleben einen Vertrag unterschreiben, wo die eine Seite ständig den Vertrag ändern kann. Das tun wir unterschreiben. Es ist ganz einfach. Wir müssen auch nicht unbedingt da grosse staatspolitische Auseinandersetzungen führen. Es ist ganz einfach. Und deshalb sagen wir Rahmenverträge und bilaterale 3 ist ein Propagandabegriff, der über das hinwegtäuschen will. Man tut es so, als wäre es wie bilaterale 1 und 2, wo wir das nicht hatten, wo wir nämlich abgemacht haben, exakt. Das ist der Inhalt vom Vertrag, Personenfreizügigkeit, Landverkehr, Flugverkehr und so weiter. das ist, was gilt. Und es kann nicht sein, dass in 3 Jahren etwas anderes gilt. Und das ist jetzt neu der Fall für alle Verträge. Stellt euch das mal vor. Deshalb Bilaterale 3 ist ein Propagandabegriff. Er kommt aus der Küche, aus der üblen Küche von der Economie Suisse, aus der PR-Küche von der Economie Suisse. Der Bundesrat hat leider jetzt übernommen. Zuerst hat man ja noch gezögert, oder? Die Bundesverwaltung hat zuerst sogar noch einen gewissen Anstand gehabt.
Jetzt ja, und die EU hat es nicht wollen.
Wie?
Und die EU hat es nicht wollen, den Begriff eigentlich. Weil für die EU ist es klar. Es sind keine bilaterale Verträge, sondern es sind Assoziierungsverträge nach Artikel 217 vom Vertrag über die Funktionsweise der Europäischen Union. Also da fängt es eben an. Und ich bin wirklich, ich weiss nicht, ob ich brüllen oder lachen nach dieser Medienkonferenz. Es ist so viel, ja, ich brauche das Wort Lüge eigentlich nicht gern, aber man hat so angetuned, man hat Sachen weggelassen, die einem nicht passt, man hat andere Wörter gebraucht, die schöner sind, und es ist einfach so ein Anzwängeln und es nicht wollen redlich sein und sagen, nein, es ist ein politischer Vertrag, es geht nicht mehr um Wirtschaft, es geht nicht um Marktzugang, oder der Beat Jans kommt wieder mit dem Marktzugang. Wir haben den Zugang zum europäischen Binnenmarkt. Entschuldigung, den haben wir wegen dem Freihandelsabkommen, wo da nicht mehr Thema ist. Es geht nur um gegenseitige Anerkennung von Produktzulassungen. Und das ist komplett Schwachsinn. Man kann die Produkte nämlich auch in der EU zulassen, wie der Giorgio Behr, ein erfolgreicher Unternehmer, Professor von der Uni St. Gallen, gesagt hat und selber gemacht hat. Und vor allem ist es noch günstiger, liebe Leute aus der Wirtschaft. Das ist tragisch. Oder? Das ist jetzt nur ein Beispiel. Die ganze Medienkonferenz ist voll von so Beispiel gewesen. Wir werden das alles immer wieder ein bisschen aufdröseln. Es ist einfach so, der wirtschaftliche Nutzen ist klein, der politische Preis ist hoch von diesen Verträgen.
Der ist extrem hoch. Und da müsst ihr auch immer gut zuhören. Behörden und Politiker werden jetzt immer behaupten, es sind nur für kleine Bereiche und es ist nicht so schlimm. Und sie werden auch die dynamische Rechtsübernahme immer klein reden, indem sie sagen, nein, wir können ja ein Schiedsgericht anrufen und so weiter. Aber am Schluss tut der Europäische Gerichtshof entscheiden, ob das so soll sein oder nicht. Die Schweiz hat in ihrer langen Geschichte noch nie so miserable Verträge vorgelegt bekommen von ihrer Regierung. Und es gibt nur eins. So, müsst ihr der Regierung sagen.
Wenn du das sagst mit der Geschichte, dann ist wirklich interessant. Der Beat Jans ist jetzt neu der bundesrätliche Hofhistoriker. Er hat gesagt, die Schweiz habe seit Jahrhunderten mit ihren Nachbarn Verträge gemacht. Und genau das sei das Erfolgsrezept von der Schweiz. Und genau so erfolgreiche Verträge machen wir jetzt. Vielleicht muss er mal, weil ich weiss nicht, gibt es in der Geschichte irgendeinen Vertrag, den wir mit unseren Nachbarn gemacht haben, wo wir einfach ihr Recht übernehmen? Ich glaube nicht, oder Markus?
Gibt es nicht. Und es ist ja wirklich ganz wichtig. Sagen wir jetzt zum Beispiel mit Frankreich haben wir ja vor allem 300 Jahre lang sehr wichtige Verträge gehabt, sogenannte Sold-Verträge, die sehr gut waren für die Schweiz, ein guter Austausch waren. Da hat man hart verhandelt. Und zweitens, nie ist es so gewesen, dass Frankreich einfach den Vertrag einseitig verändern konnte. Das ist der entscheidende Punkt. Und das Zweite, was du auch sagst, ist völlig richtig. Es hat es noch nie gegeben, dass wir Verträge abgeschlossen haben mit unseren Nachbarn, wo wir ihr Recht übernehmen. Wir haben vielleicht Verträge abgeschlossen mit multilateralen Organisationen. Eben, wir sind beitreten der WTO und haben uns dann nachher diesen Regeln unterworfen. Aber das ist doch etwas völlig anderes als einen Vertrag unterschreiben mit einem anderen Staat oder Staatenbund, wo nachher der unsere Gesetzgebung machen kann in gewissen wichtigen Teilen von unserer Gesetzgebung, nämlich vor allem mit der Personenfreizügigkeit. Stellt euch das mal vor. Das ist eines der heissesten Dossiers überhaupt. Gut, vielleicht jetzt Dominik, damit die Leute mal wissen, wie geht es jetzt weiter. Jetzt ist die Botschaft vom Bundesrat gekommen. Jetzt, wie geht es weiter?
Jetzt geht die Botschaft in den Ständerat. Das Büro hat das schon entschieden von den beiden Räten. Und bereits wirklich in der Woche nach der Session gibt es erste Anhörungen in ständerätlichen Kommissionen. Wir haben ja das gebracht, ist es vor 3 oder 4 Wochen gewesen, dass die Staatspolitische Kommission eine Anhörung, eine öffentliche macht. Ich finde, alle sollten öffentlich sein, weil jetzt muss man, auch wenn man dafür ist, muss man doch jetzt Bürgerinnen und Bürger Möglichkeit geben, an diesem Prozess teilzunehmen. Das ist im Parlamentsgesetz vorgesehen. Man hat das in den 90er Jahren irgendwie wegen der BSE Rinderwahnsinn gemacht. Ich meine, man könnte es auch wegen dem EU-Wahnsinn machen. Also das ist ja eigentlich, würde eigentlich passen. Bis jetzt nur die Staatspolitische Kommission vom Ständerat macht öffentliche Hearings zur Frage vom Ständemir. Dann Das dürfte aber einige Zeit brauchen. Es ist wahrscheinlich nicht der Fall, dass Sie das fertig beraten können. Weißt, es sind ja insgesamt 800 Seiten Verträge und 150 Seiten Gesetzesanpassungen in der Schweiz, obwohl der Ignacio Cassis gesagt hat, dass die meisten sind nur ganz klein, oder? Aber es sind gleich 150 Seiten. Es gibt dort auch noch grosse Dispute. Also beim Lohnschutz, weißt du, über die sogenannte Massnahme 14 gibt es einen Krach zwischen den Wirtschaftsverbänden und den Gewerkschaften. Aber das dauert dann, im September gehen die meisten Auguren davon aus, kommt dann das Geschäft wirklich ins Plenum vom Ständerat. Dort tut man das erste Mal natürlich nicht über die Verträge beraten, da kann man nur ein Ja oder Nein sagen. Aber der Bundesrat geht davon aus, dass man eben alles kann im Inland, kann man dann eben eine bessere Umsetzung machen. Also man tut zum Beispiel die Schutzklauseln, die man in diesen Verträgen hat und die nie angewendet wird werden, man tut dann aber ins schweizerische Gesetz in eine Anwendungsgesetzgebung rein, wo man aber nicht weiss, ob die EU die gut findet. Oder? Also man tut sozusagen den Vertragsbruch schon aufgleisen im schweizerischen Gesetz. Das ist eben im September. Und dann geht es zum Nationalrat. Und es hat ursprünglich die Idee gegeben, im Nationalrat das ganz schnell fertig zu beraten. So schnell, dass es die Schlussabstimmung dann, also mit der Differenzbereinigung in einer Session, dass das Ende Dezember wäre. Ich erachte das als unwahrscheinlich. Wenn das nicht Ende Dezember ist, dann langt es nicht für eine Abstimmung im Juni 27, weil im 27 Wahlen sind, gibt es den Abstimmungstermin im September, der üblich ist, nicht. Dann verschiebt sich die ganze Geschichte wahrscheinlich auf März oder sogar Juni 2028. Also darum sage ich immer, macht euch bereit, jetzt haben wir 2,5 Jahre Auseinandersetzung um das Thema. Genau, das ist so ein bisschen das Verfahren.
Sag doch schnell ein bisschen vom Atmosphärischen her. Der Bundespräsident Guy Bammeler, wir haben ein Interview gestern, das wird ein grosses Bern einfach spezial sein, das bald auch ausgestrahlt wird, fast die nächste Woche. Jetzt ist klar, er ist SVP-Mitglied und er ist nicht für die Verträge, aber er ist sehr kollegial und macht das meiner Meinung nach sehr korrekt. Wie war die Stimmung unter den drei Bundesräten? Zwei sind ja vehement dafür, also bei Allianz ganz extrem. Das ist glaube ich, der bekannteste Euroturbo, den wir noch haben. Und in Jahrzeuggasse ist er so, weiss auch nicht, ein bisschen melancholisch, aber wie war die Stimmung?
Genau, Ignacio Cassis ist melancholisch, aber dafür, er hat im Unterschied zu den ersten Medienkonferenzen so vor 5-6 Jahren, muss ich sagen, hat er die PR-Sätzchen gut auswendig gehabt. Ich glaube schon, ich glaube, er wollte die Verträge, das ist jetzt sein Projekt, irgendetwas ist bei ihm passiert, weil er die ursprünglich nicht wollte. Beat Jans, also wirklich einfach PR, alles eingestudiert, eben die Sätze von der Geschichte und so, auch von der Grenze. Regionen, eben wie wichtig das sei, weil wir können Projekte über Grenzregionen können wir nicht machen ohne die Verträge, weil die eben oft von einer Unterschrift irgendwie in Paris oder in Berlin abhängt. Das ist so irr, weil das ist wirklich irr, es stimmt nicht. Es ist also, dass dann irgendwie Paris oder Berlin sagen, oh, Lörrach darf nicht einen gemeinsamen, weiss auch nicht, gemeinsame Kilbe machen mit Basel oder so. Es ist einfach, das sind so Potemkinsche Dörfer, Project Fear, also Angstkampagne, dass die ganze Grenzregion abgehängt ist. Mir ist nur in den Sinn gekommen, ich kenne Leute in den Grenzregionen, die lieber so wie ich im Inneren von der Schweiz wohnen, wenn es zum Beispiel so um Kriminalität aus dem Elsass oder sonst aus Frankreich ging. Also, es hat halt auch Nachteile. Aber dann Guy Bammeler sehr kollegial, nicht eingestudiert und zum Beispiel auf eine Frage von mir, man streicht wieder raus, wie toll das Paket sei für Horizon Europe, also auch für die Jugend sei es darum so wahnsinnig gut. Und das ist so absurd, weil Horizon Europe dauert noch bis nächstes Jahr, bis 2027. Und das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation hat gegenüber SRF und dem Nebelspalter bestätigt, dass das Paket keine Garantie beinhaltet, dass wir beim Folgeprogramm dabei sind. Und trotzdem tut man das beelendet mich. Weißt, das macht man nicht. Ich habe dann Guy Bammeler gefragt. Er hat hat bestätigt, das sei eigentlich nur für das Programm. Und ja, wenn das Volk das die Rahmenverträge ablehne, dann, ja, dann müssen wir halt dann schauen. Er hat aber, und das ist ein wichtiger Punkt, wo eben ein Jans wahrscheinlich nicht gesagt hat oder ein Gassis, er hat betont, es gibt ganz viele Länder, die keinen Vertrag haben mit der EU und trotzdem voll bei diesen Forschungsprogrammen können mitmachen. Das ist ja der Punkt. Das zeigt ja, wie unglaublich willkürlich, wie machtbesessen Brüssel ist, weil sie genau wissen, dass sie uns mit dem unter Druck setzen können. Haben sie es bereits ins Faktenblatt vom 2. März von diesem Jahr, haben sie unten dran geschrieben, was passiert bei einer Ablehnung? Ja, dann müssen wir dann schon schauen, dass die Schweiz wieder rausgeht. Sie wissen es ganz genau. Und die Erpressung aus Brüssel, das müsst ihr euch bewusst sein, da aussen, ihr, die zuhören.
Genau, und da muss man auch wieder mal sagen, mein Gott, ist es das so schlimm, wenn wir vielleicht in diesem Bildungsprogramm nicht mehr so gut behandelt werden? Mein Gott, ist das es wert, dass wir unsere direkte Demokratie, wo wir seit 1874 einzigartig sind und enorme, enorme Erfolge verdanken, dass wir die direkte Demokratie aufgeben für so ein Bildungsprogramm, wo ein paar Leute gut finden, das ist okay. Ich habe ja nichts gegen Bildungsprogramm, aber das ist doch nicht wert. Und das ist der Punkt. Und ich meine, da wo du gesagt hast, da Berlin und Paris, das finde ich auch so absurd. Seit wenn, es ist ein Vertrag mit der EU, ja, nicht mit Deutschland und nicht mit Frankreich. Das bisschen gut. Nein, es ist aber eben, es zeigt ja, wie verzweifelt die eigentlich sind. Die haben etwas da, wo sie uns vertreten müssen, wo sie eigentlich nicht wissen, wie sie argumentieren sollen. Deshalb wird die Geopolitik plötzlich angezogen. Sie wechseln ja immer auch wieder die Argumente. Und am Schluss so, dann schaut der Beat Jans an. Der Beat Jans will in die EU. Der hätte gerne einen EU-Beitritt. Und das ist etwa ein Drittel von der Bevölkerung. Das sind nämlich die SP und die Grünen, die das immer noch irgendwo viel, viel besser finden. Und die bürgerliche Mitte ist ein bisschen naiv, dass sie das nicht so recht merken und sich immer wieder in das Projekt 4 einbinden lassen, wo eben sagt, wir könnten nicht mehr in Lörrach irgendetwas organisieren mit Basel. So ein Schwachsinn. Vor allem, wenn man weiss, dass in den Grenzregionen ganz viele Leute leben, die sagen, oh, kommt ja nicht in die EU. Ihr habt den Recht, dass ihr nicht dabei seid. Redet mal mit den Süddeutschen oder mit den Franzosen. Es gibt ja gar niemanden, der uns empfehlen würde, in Europa der EU beizutreten. Gut, gehen wir zu einem ganz anderen.
Ich möchte noch die Reaktionen ein bisschen, weil ein Aspekt der Reaktionen finde ich schon sehr bemerkenswert. Also wenn die SP Schweiz von der Tonalität und von den Wörtern genau das Gleiche schreibt wie Economy Suisse, dann weisst du eigentlich als Liberale im Land, was es geschlagen hat. Dann ist es wieder mal so weit, dass halt Leute, die liberal sind, nicht können wirtschaftsfreundlich sein oder angeblich wirtschaftsfreundlich. Dann geht einfach etwas auseinander. Economy Suisse will das. Von mir aus rennt mit der SP irgendwo hin, wo ihr euch könnt gegenseitig am sozialistischen Lagerfeuer warm geben. Aber wer liberal ist und an das Land glaubt, spürt ja dann, sieht ja dann, dass man da nicht mitmachen kann. Und noch ein Satz zur FDP, ganz interessant, die Medienmitteilung, gar nicht über die Rahmenverträge, sondern nur, es ist gut, dass man jetzt das institutionell macht, dass man das als Parlament schickt, die Botschaft. Aber wichtig ist, dass die Nachhaltigkeitsinitiative von der SVP abgelehnt wird. Sonst steht überhaupt nichts Inhaltliches. Wer nichts schreibt, der sagt manchmal sehr, sehr viel.
Genau, und was würdest du sagen, was ist deutlich? Deutlich ist, dass die FDP, obwohl sie ja schon vorzeitig beschlossen haben, dass sie die gut findet, sie eigentlich sich offen lässt, ob man dann wirklich die Verträge so schaurig gut findet. Aber es wird keine Überraschung sein. Die FDP wird schön, schön geschlossen. Nein, eben nicht geschlossen, aber sie wird es wieder unterstützen und damit auch wieder untergehen. Vielleicht noch schnell etwas. Die Economy Suisse ist natürlich nicht die Privatwirtschaft von diesem Land, sondern die Economy Suisse ist ein Verein von einerseits Verbandsfunktionären, die ganze Zeit den Bundesbehörden gefallen wollen, weil sie sonst natürlich nicht so viel rausholen. Da muss man auch sehen, das Anreizsystem ist vollkommen falsch. Die Wirtschaftsfunktionäre, die gewinnen nichts, wenn sie hart sind gegenüber der Behörde, im Gegenteil. Und sie werden bezahlt von der grössten Konzern, wo zu einem grossen Teil dominiert sind von ausländischen Managern. Das sind sehr viele gute Manager, das ist gar keine Frage, aber sie verstehen die Schweiz nicht. Sie haben keine Ahnung von dem Land, sie lesen da keine Bücher, selten können sogar Deutsch, aber die meisten können nicht einmal mit Deutsch. Economy Suisse hat nicht mehr für die private Wirtschaft in unserem Land, sondern nur für ganz, ganz bestimmte, relativ kleine, wenn auch sehr potente Kreise. Nein, das müssen wir selber in die Hand nehmen. Und es gibt ja grossen Widerstand aus der Wirtschaft. Es gibt einerseits die Kompass-Initiative, wo sehr viele auch absolut erfolgreiche Unternehmer sich organisiert haben. Und Autonome Suisse, genau die gleiche Vereinigung, auch von sehr wichtigen Unternehmern in dem Land, die wissen, die Rahmenbedingungen, die wir hier haben in diesem Land, sind beispiellos. Nicht, weil wir so gescheit sind, sondern weil wir historisch die geschaffen haben und die haben sich herausgestellt, dass sehr, sehr gut. Und an denen dürfen wir nicht umbasteln. Die Institutionen sind der Erfolg der Schweiz. Nicht umbasteln an denen.
Noch ein letzter Punkt, noch ein letzter Verband, der geschwiegen hat, das ist Interpharma. Das ist sehr interessant, weil noch bis vor 3-4 Jahren ist nichts europapolitisch hier in Bern gelaufen und es hat nicht sofort eine jubelnde Medienmitteilung aus Basel gegeben, wie wichtig und wie toll und wie super und wie grenzenlos super das einfach ist, was der Bundesrat da macht. Heute nichts. Nada, keine Wortmeldung aus Basel. Ich glaube, man hat dort bei den grossen Konzernen auch langsam gemerkt, dass die USA, dass auch der ferne Osten viel wichtiger ist als das serbende Konstrukt namens Europäische Union.
Ja gut, Dominik, kein Wort in Gottes Ohr. Bin nicht so sicher. Ich glaube, dass es könnte sein, dass die Pharmaindustrie jetzt ein bisschen zurückhaltend ist, einfach wie sie nicht wollen. Sie sind in wichtigen Verhandlungen mit den Amerikanern. Sie wollen jetzt nicht so aussehen, als wären sie sehr nahe bei der EU. Das hilft jetzt nicht so wahnsinnig. Aber ja, mal schauen, wie das weitergeht. Gut, gehen wir noch zu ein paar letzten Sachen. Ja, interessant. Der Schweizer, nein, Franchise, das müssen wir jetzt noch bringen. Das ist eine positive Meldung. Der Bundesrat hat noch etwas zu der Franchise in der Krankenversicherung gesagt. Dominik, was ist das?
Mindestfranchise, die soll angehoben werden. Das hat das Parlament gefordert, auf eine Motion von Esther Friedli, SVP St. Gallen. Und der Bundesrat schickte das in die Vernehmlassung. Grosses Ausrufen auf der Linken, das sei ganz schlimm und asozial. Ja, das finde ich natürlich nicht, sondern es ist richtig, dass man das anpasst. Die letzte Erhöhung von 230 auf 300 Franken hat man 2004 gemacht. Und es ist nur richtig, damit die Eigenverantwortung, die Eigenbeteiligung an der eigenen Gesundheit nicht immer tiefer, schlechter wird, muss man das etwa mal anpassen. Darum ist das eine gute Nachricht.
Sehr gut. Und jetzt noch eine wichtige Meldung aus dem Kanton Zürich. Der Ernst Stocker, Regierungsrat, SVP, tritt nicht mehr an für die nächsten Wahlen. Also die nächsten Wahlen sind 2027 im Kanton Zürich. Nicht eine Überraschung, er hat schon jetzt 4 Jahre länger gemacht, als er eigentlich hätte wollen. Die Partei hat ihn gebeten. Dominik, was gibt es da noch zu sagen?
Ja, ich finde einfach, er hat es natürlich versiebelt, aus Zürich eine Steueroase zu machen. Ein attraktiver Steuerkanton muss ja nicht gerade sein wie Schweiz und Zug. Aber Zürich ist unter seiner Gide abgerutscht. Und er kann sich nicht beschweren, dass er irgendwie lauter linke Gespönli gehabt hätte, sondern er hat das wirklich können machen. Er hat es nicht gemacht. Und dann nochmal ein letzter Gruß an Ernst Stocker, den ich kenne. Du hast halt auch die linksgrünen NGOs nicht entmachtet. Ich hoffe, es kommt jemand anderes und dann tun wir dem wieder erklären, wie das laufen sollte.
Genau, Nachfolge hast du angesprochen, nicht so einfach. Mal schauen, wer die SVP da portiert. Ich finde Ernst Stocker selbstverständlich, ich kenne den gut von Wedischwil, auch als Stadtpräsident ehemaliger. Ein ganz guter Mensch, ein gescheiter Mensch, ein sympathischer Mensch, auch ein sehr guter, auch schlauer Politiker. Aber, genau was du auch sagst, unter seiner Ägide ist Zürich wahnsinnig abgerutscht, auch bei der Unternehmenssteuer. Oder? Sind wir jetzt fast so schlecht wie Bern. Bern ist am schlechtesten und Zürich ist zweitschlechteste. Das ist eine Katastrophe, aber auch für die natürlichen Personen. Er sagt selber heute im Tagesanzeiger im Interview, es sei ein Salamzeichen, dass die Leute von Zürich in den Aargau ziehen. Das ist so ein Salamzeichen, weil ich komme aus dem Aargau, in eine freiwillige Provinz geht. Das ist ganz schlimm für Zürcher. Nein, der Aargau hat sehr viele Stärken und ich finde, ich würde immer mal auch empfehlen, nützt das endlich aus, dass Zürich eine schlechte Steuerpolitik macht. Und warum hat Ernst Stocker das nicht können besser machen? Ich weiss nicht, zum Teil liegt es am Parlament, muss man auch zugeben. Zweitens liegt es an diesen zwei grossen superlinken Städten, oder? Winterthur und Zürich sind einfach unglaublich beschlossen links gesetzt. Jede Steuersenkung ist mittlerweile sehr schwierig zu durchbringen in diesem Kanton. Denn drittens ein Nachteil, den halt Zug nicht hat und die Schweiz auch nicht. Da sind alle Medien. und die Medien sind zu 76% besetzt mit Journalisten, die links sind. Also das ist enorm viel schwieriger, eine bürgerliche Politik zu machen im Kanton Zürich, muss man auch noch ehrlich sein. Aber es ist trotzdem, es ist schade, es ist eine Enttäuschung und ich hoffe, dass der nächste Regierungsrat das vielleicht besser machen kann. Es fängt an mit den Chefbeamten, wo man halt viel mehr muss, auch eine Personalpolitik machen, die halt sehr, sehr bürgerlich ist. Das ist auch nicht einfach, aber die Bilanz von Ernst Stocker ist eigentlich leider durchgezogen, obwohl er ein guter, bodenständiger, wirklich bürgerlicher Politiker ist. Gut, wir wünschen ihm aber trotzdem natürlich alles Gute und vor allem auch viel, viel Zeit. Er hat noch genug zu tun, er weiss, wie man sich selber kann beschäftigen. Also das ist nicht das Problem bei ihm. Er ist 72, er wird dann noch älter sein, wenn er dann wirklich zurücktritt. Also in dem Sinn gratulieren zu dieser grossen Leistung, muss man auch mal sagen, für unseren Staat und für unsere Demokratie. Gut, das war sie, Bern einfach, am 13. März 2026, Dominik Feusi und Markus Somm, auf nebelspalter.ch. Tönt uns abonnieren, habe ich schon gesagt. Und wie immer, tönt euch nie entschuldigen, wenn ihr nicht links seid. In dem Sinn, macht es gut, schönes Wochenende, bis am Montag, gleiche Zeit, gleiche Kanal.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von der BFI Bullion AG, ihrem Schweizer Partner für frisch produzierte physische Edelmetalle. Direkt ab Raffinerie zu institutionellen Konditionen. www.bfibullion.ch